Wir Menschen sind vielen Ablenkungen ausgesetzt. Da ist die Arbeit, der vielleicht anstrengende Chef, anstrengende Mitarbeiter oder Kunde. Da ist vielleicht der anstrengende Dozent in der Uni, der Lehrer in der Schule, die anstrengenden Mitschüler, Kommilitonen, irgendwelche Klausuren oder Tests, die bevorstehen. Die neueste Technik wird veröffentlicht, Handys, Tablets, Computer, die wir dringend brauchen, Kleidung, die wir wollen, neue Schuhe. Vielleicht lenken dich irgendwelche Krankheiten ab oder irgendwelche andere Tragödien. Es gibt auch immer den Konflikt mit uns selbst, den Konflikt mit der eigenen Seele, den inneren geistlichen Kampf. Wir sind voller Ablenkungen, Tag ein, Tag aus. Und auch die Gemeinde, an die Johannes hier im ersten Johannesbrief schreibt, ist Ablenkungen auseinandergesetzt. Besonders hier im Kontext ist es Irrlehre und Irrlehrer, die die Gemeinde verwirren. Aber es gibt etwas, das so schön ist, etwas, das so herrlich ist, das alle Ablenkungen dieser Welt in den Schatten stellt. Und dieses Etwas ist die bevorstehende Wiederkunft von Jesus Christus. Johannes sagt der Gemeinde nicht einfach, ach, hört auf, euch ablenken zu lassen. Manchmal bekommen wir auch diesen Rat, wenn wir traurig sind, vielleicht gut gemeint, aber jemand sagt uns, hör doch einfach auf, traurig zu sein. Du bist vielleicht zornig und jemand sagt zu dir, ja, hör doch einfach auf, wütend zu sein. Manchmal geht das dann nach hinten los und irgendwie reizt es einen noch mehr zum Zorn. Was uns wirklich hilft und was wir brauchen, ist nicht einfach zu hören zu bekommen, dass wir Ablenkungen vergessen sollen, sondern wir brauchen einen neuen Blickpunkt, eine andere Perspektive, etwas anderes, auf das wir schauen können. Weg vom Zorn, weg von der Traurigkeit. Wir brauchen Gründe, Freude zum Beispiel zu haben. Das hilft. Und wir als Christen, all diesen Ablenkungen der Welt, müssen nicht einfach unsere Augen verschließen und dann so durch die Welt gehen und einfach warten, bis Jesus wiederkommt, sondern wir müssen einfach auf das Richtige in der Welt schauen, an das Richtige denken. Und das ist die Wiederkunft von Jesus Christus. Und genau auf Jesus Christus lenkt Johannes hier die Gemeinde. Im Kontext vorher ging es um Irrlehrer. Johannes weiß, wie sehr Irrlehrer ablenken, und so nimmt Johannes die Gemeinde und lenkt sie auf Jesus. Und der Blick auf Jesus hilft der Gemeinde, hilft den Kindern Gottes in dieser Welt zurechtzukommen. Aber eben auch nur den Kindern Gottes. Auch wenn Johannes hier die Verse an die Gemeinde schreibt, und vielleicht gehörst du nicht zur Gemeinde, vielleicht glaubst du nicht an Jesus, so ist dieses Ereignis, von dem Johannes schreibt, die Wiederkunft Christi, ein Ereignis, das jeden von uns betrifft. Ob du an Jesus glauben magst oder nicht, auch dich betrifft das Kommen von Jesus. Der scharfe Unterschied ist allerdings, während für die Gemeinde dieser Tag lang ersehnt ist, sie endlich ihren Freund Jesus sehen, ihren Bräutigam Jesus Christus begegnen werden, während es für Christen ein Tag der Freude sein wird, so ist es für die Ungläubigen ein Tag des Schreckens. Sie werden Jesus nicht als einen Freund kennenlernen, sondern als ihren Feind, der sie richten wird für ihre Sünden. Und der Ungläubige wird sich an dem Tag nirgendwo schützen, bergen können. Für Buße wird es zu spät sein. Das heißt, auch wenn dieser Bibeltext an den Gläubigen geht, will ich auch dich, der du Jesus noch nicht angenommen hast, darum bitten, heute gut zuzuhören, der Predigt zu folgen. Du wirst biblische Wahrheiten hören. Du wirst hören, was Gott auch dir geben will, wenn du zu ihm kommst. Die Türen der Arche Gottes sind heute noch offen. Der Titel für die heutige Botschaft lautet Lebendige Hoffnung auf Jesu Wiederkunft. Lebendige Hoffnung auf Jesu Wiederkunft in Klammern Teil 2. Ich erkläre es gleich. Ich habe den Titel so gewählt, lebendige Hoffnung. Warum? Weil die Hoffnung, die ein Christ hat, diese feste Zuversicht, sie bewirkt etwas im Leben eines Christen. Die Hoffnung eines Christen ist nicht einfach tot, nicht unsichtbar, sie ist lebendig und sichtbar. Dieser Blick auf den Tag, wenn wir über Jesu Wiederkunft nachdenken, verändert uns und tut etwas in uns. Und was dieser Blick auf die Wiederkunft tut, das erfahren wir in unserem Bibeltext mit insgesamt 5 Merkmalen. Johannes nennt 5 Merkmale, die man im Leben eines Christen sieht, besonders in der Anbetrachtung von Jesu Wiederkunft. Und der Titel Lebendige Hoffnung auf Jesu Wiederkunft Teil 2 deshalb, weil wir uns letzte Woche bereits zwei Merkmale angeschaut haben. Und ich möchte sie ganz kurz zusammenfassen. Man kann die Predigt auch nachhören, aber damit uns kein Kontext fehlt, vielleicht super kurz. Das erste Merkmal, das Johannes genannt hat in Vers 28, war Ausharren. Wir müssen nicht in den Text schauen. Wir schauen gleich in den Text etwas genauer die heutigen Merkmale an. Aber ganz kurz, das erste Merkmal war Ausharren. Ein Christ, egal wie viele Krisen kommen, egal wie viel er fällt, er wird immer zu Jesus kommen. Es gibt nichts, was ein Schaf aus der Herde Gottes herausreißen kann. Ein Christ wird immer wieder zu Jesus kommen und wird in der Ewigkeit bei Jesus immer sein. Und das zweite Merkmal von Christen ist Gerechtigkeit. Wir haben letzte Woche uns angeschaut, dass ein Christ aus Gott geboren ist, wiedergeboren. In einem Christen ist ein neues Leben. Ein Christ ist nicht der gleiche, der er vorher war, sondern da ist ein neuer Mensch, eine neue Schöpfung, ein neues Leben. Und so wie wir Eigenschaften unserer Eltern übernehmen, vielleicht hast auch du schon mal gehört, jemand kommt und sagt, ach, du bist ganz wie dein Vater oder du bist wie deine Mutter. Nicht anders ist es mit Kindern Gottes. Auch wir nehmen Eigenschaften unseres Vaters an, aus dem wir geboren sind. Und so wie Gott Gerechtigkeit ist, so wie Christus gerecht ist, sind auch wir seine Nachfolger gerecht. Nicht im Sinne, dass wir perfekt sind. Aber man sieht, wenn man die Bilanz unter einem christlichen Leben einen Strich zieht, dann sieht man, dass ein Christ nicht nur ein Hörer vom Wort ist, nicht nur jemand, der viel reden kann, sondern ein Christ ist ein Täter vom Wort Gottes. Diese zwei Dinge, Ausharren und Gerechtigkeit, haben wir uns vergangene Woche genauer angeschaut. Und wir wollen heute fortfahren und uns drei weitere Eigenschaften etwas genauer anschauen. Aber ich möchte, bevor wir gleich die Bibeltext für heute lesen, einmal kurz mit uns beten und ihr dürft dafür sitzen bleiben. Herr, wohin sonst sollten wir gehen, wenn nicht zu deinem Wort, um Wahrheit zu hören? Ich danke dir, dass du kein Gott bist, der schweigt. Ich danke dir, Herr, dass du sprichst und dass du uns eine Botschaft bringen möchtest. Ich bitte dich, dass wir alle Ablenkungen beiseite legen, Herr, wegschmeißen, gewaltsam entreißen aus unserem Leben und uns voll und ganz auf dich konzentrieren und auf dein Wort, auf deine Botschaft, Herr. Ich bitte dich, dass wir heute dir zuhören, dein Wort aufmerksam verfolgen, um zu schauen, was du uns persönlich heute sagen möchtest. Ich bitte dich, dass wir nicht gleichgültig mit deinem Wort umgehen, dass uns dein Wort nicht egal ist. Ich bitte dich, Herr, dass du uns veränderst in dieser Stunde und dass du da, wo kein neues Leben ist, neues Leben einhauchst, Herr. Bitte gebrauche auch mich, dein Wort recht zu teilen. Amen. Amen. Wir wollen jetzt die Verse für heute lesen. 1. Johannes Kapitel 3, die Verse 1 bis 3. Dort lesen wir: Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Darum erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes, und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgeschaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich, gleich wie auch er rein ist. Ziel der heutigen Predigt ist, dass wir uns selbst aufmerksam prüfen. Wir werden von Merkmalen eines Gläubigen lesen, aber wie sieht es in unserem Leben aus? Wo stehen wir? In welcher Beziehung stehen wir zu Jesu Wiederkunft? Denken wir darüber ausreichend nach. Kommen wir heute der erste Punkt, aber insgesamt der dritte Punkt. Ich hoffe, ihr seid nicht verwirrt. Ich werde einfach drittens, viertens, fünftens sagen. Das insgesamt dritte Merkmal lautet Staunen. Drittens, Staunen. Christen, sie staunen, und das wollen wir in Vers 1 beobachten. Lasst uns dafür nochmal Vers 1 unter diesem Titel Staunen lesen. 1. Johannes Kapitel 3, Vers 1, Staunen. Seht, Welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Darum erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Der Vers kurz zusammengefasst. Wir sehen hier, wie Johannes staunt über Gottes Liebe. Über die Liebe, die von oben auf den Sünder herabkommt und den Sünder zu einem Kind Gottes macht. Wir sehen aber gleichzeitig auch im Vers, wir werden es gleich weiter beobachten, dass der Christ in dieser Welt unsichtbar bleibt. Aber schauen wir uns den Vers etwas genauer an. Wir sehen zum Erst in diesem Vers einen Ausbruch über die Liebe Gottes. Und schaut dazu ganz genau in Vers 29 hinein. Johannes, er schreibt dort, seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen. Dieses erste kleine Wörtchen, seht, das Johannes hier verwendet, ist übrigens, wenn ihr mit euren Augen in den Bibeln etwas weiter nach oben geht, das gleiche Wörtchen wie wisst in Vers 29. Wenn ihr Vers 29 mit mir gemeinsam lest, da steht, wenn ihr wisst, dass er gerecht ist, wisst eine Tatsache. Wir haben uns in Vers 29 angeschaut, dass wir wissen, dass Jesus gerecht ist. Die Pharisäer wussten, dass Jesus gerecht ist. Pilatus wusste, dass Jesus gerecht ist. Auch wir Menschen wissen, Jesus ist gerecht. Es gibt daran keine Zweifel. Und genauso wenig, wie wir daran zweifeln, dass Jesus gerecht ist, gibt es auch etwas anderes, an dem wir nicht zweifeln müssen. Etwas, auf das Johannes jetzt unsere Augen lenkt. Johannes sagt, seht, schaut auf diese Tatsache, auf dieses Offensichtliche. Johannes lenkt unsere Augen auf die Liebe Gottes. Und er lenkt nicht nur einfach unsere Augen auf Gottes Liebe, sondern er staunt über sie. Woran können wir Johannes Staunen erkennen? Wenn ihr Vers 21 reinschaut, wir lesen dort nicht einfach kurz und knapp, dass Johannes schreibt, seht die Liebe Gottes. Hätte Johannes das so geschrieben, hätte ich wahrscheinlich etwas Ähnliches gepredigt. Aber fast schon poetisch schreibt Johannes, seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen. Beobachtet diese zwei kleinen Wörtchen, welch und erwiesen. Welch, das Johannes hier einfügt, wurde im Griechischen oft dafür benutzt, um zu fragen, aus welchem Land etwas kommt, aus welchem fremden Land etwas kommt. Es ist so, als hätte man irgendeinen super leckeren Kuchen gegessen mit irgendeiner Geschmacksrichtung, die man überhaupt nicht kennt. Und man fragt, woher kommt dieser Kuchen? Wer hat ihn mitgebracht? Wer hat ihn gebacken? Wo kann ich ihn kaufen? Woher kommt dieser Kuchen? Er ist mir so fremd vom Geschmack, aber so wunderbar. Und genauso ist auch die Liebe des Vaters. Sie ist uns so fremd. Wir werden uns gleich noch die Liebe Gottes anschauen und über sie staunen. Aber wir wollen hier festhalten, Johannes, er staunt über die Liebe. Er sagt, sie ist so fremd. Es gibt nichts, was der irgendwie vergleichbar ist. Er fragt, wo kommt diese Liebe überhaupt her? Und das zweite Wörtchen, das Johannes hier verwendet, ist erwiesen. Welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen? Und erwiesen wird benutzt, um etwas auszudrücken, das etwas überschwemmt wird oder überhäuft wird. Ja, es ist wie ein Bankkonto ohne Limit. Auf meinem Konto ist eine begrenzte Anzahl an Euros. Das merke ich immer zum Monatsende. Aber von Gottes Konto kann man abheben, 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 abheben. Da ist einfach kein Limit. Und genauso sind wir Kinder Gottes. Wir sind überschwemmt mit der Liebe Gottes. Wir sind mit ihr überhäuft und Johannes erstaunt über diese Liebe, die einerseits so fremd ist und mit der wir andererseits oder zweitens auch so überschüttet werden. Aber schauen wir uns diese Liebe etwas genauer an. Gottes Liebe ist keine Liebe, die einfach unsichtbar geblieben ist. Es ist keine Liebe, die verborgen bleibt. Gottes Liebe ist uns sichtbar geworden. Und davon lesen wir auch hier in Vers 1, wenn ihr mit mir wieder in den Text schaut, 1. Johannes Kapitel 3, Vers 1, wir lesen, seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Kleine Zwischenbeobachtung und Erinnerung. Johannes, er schreibt ja an die Gemeinde. Johannes, er sagt, nicht alle Menschen sind Kinder Gottes. Johannes, er schreibt an uns, an die Gemeinde, an die wahrhaft Gläubigen, an die, die wirklich Gemeinschaft mit Gott haben, die an Jesus Christus glauben. Und an die Gläubigen schreibt hier Johannes, seht, welche Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Johannes schreibt dies an eine Gemeinde, die mit Irrlehre konfrontiert ist. Irrlehrer kommen, verwirren die Gemeinde, sagen ihnen, ach Gott, der Vater, er kennt euch gar nicht, ihr seid nicht erwählt, ihr seid irgendwie nicht besonders, ihr habt nicht diese besondere Offenbarung von Gott bekommen. Ihr müsst so und so viel Wissen haben, ihr müsst irgendwie erleuchtet sein. Aber nein, Johannes, er bestätigt der Gemeinde, ihr seid die Kinder Gottes. Gott ist euer Vater und ihr seid seine Kinder. Und jetzt zur Liebe Gottes. Stell dir vor, du stehst auf einer Adoptionsliste. Du bist ein Waisenkind und dein kommender Vater, der dich adoptieren möchte, sendet seinen einzigen Sohn, seinen eigenen Sohn zu dir in dein Waisenhaus. Er sendet seinen Sohn, um die Formalitäten zu klären, ganzen Papierkram, damit für die Abholung alles vorbereitet ist. Damit alles gut klappt und du zum Vater, zu deinem Adoptivvater nach Hause kannst. Und was tust du? Der Sohn kommt zu dir, er kommt in dieses Waisenheim und du tötest den Sohn. Du tötest den, der alles klären möchte. Du hältst ihn für einen Lügner. Du glaubst gar nicht, dass dich irgendjemand retten möchte, dass dich irgendjemand dort heraus haben möchte. Du tötest diesen Sohn, nennst ihn einen Verräter, obwohl es überhaupt keine Anhaltspunkte dafür gibt. Aber stell dir vor, anstatt dass dieser Vater, der dich adoptieren wollte, verstößt, liebt er dich. Dieser Vater, dessen Sohn du getötet hast, er vergibt dir und er nimmt dich als seinen Sohn an. Und er gibt dir sogar alles, was er besitzt, sein ganzes Erbe, gibt er dir. Er opfert das Kostbarste, was er hatte, seinen eigenen Sohn, um dir zu zeigen, wie sehr er dich liebt, um dich zu adoptieren. In Römer 5,8 lesen wir, Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, könnt euch den Vers gerne aufschreiben, Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Okay, der eine oder andere blättert. Römer 5, Vers 8, ich lese nochmal vor. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Seht die Liebe Gottes. Es wäre eine Sache, sein eigenes Kind für Freunde zu geben. Für mich wäre das sehr schwer vorzustellen, meine eigene Tochter für einen Freund zu geben. Aber stell dir vor, du würdest dein eigenes Kind für einen Feind geben. Aber genau das hat Gott für uns getan. Christus ist für uns gestorben, als wir noch Feinde waren, als wir Sünder waren. Das kann man sich nicht vorstellen. Und denken wir auch noch an die ganzen Leiden von Jesus Christus, allein an die Kreuzigung, an die ganzen Grausamkeiten, die wir getan haben. Gott sendet seinen Sohn und was tun wir? Wir geißeln Jesus. Wir bespucken ihn, wir schlagen ihn blutig. Wir setzen ihm eine Dornkrone auf, um ihn zu verspotten. Jesus hat Durst, wir geben ihm Essig. Wir entblößen ihn in aller Öffentlichkeit, nehmen ihm das Letzte, was er hat. Wir haben vorhin gesungen, Gott wurde arm für uns. Aber es hört hier nicht auf. Wir binden ihn an ein Kreuz, schlagen Nägel in Hände, in Füße. Gut auf einem Hügel sichtbar, richten wir dieses Kreuz auf. Wir sehen ihn zu, wie er dort hängt und leidet. Voller Schmerzen am Kreuz, sich versucht auch noch irgendwie hochzudrücken mit seinem Bein, sich mit seinen Händen hochzieht, weil wenn die Schwerkraft zieht, sind die Schmerzen noch unerträglicher und du kannst dann überhaupt nicht atmen. Das heißt, um irgendwie Luft zu bekommen, drückt man sich voller Schmerzen noch hoch, bis der Körper irgendwann einfach nicht mehr kann. Und durchhängt. Aber das Schlimmste war nicht nur dieser physische Schmerz, den Christus erlitt. Von Jesus Christus musste sich auch der Vater abwenden. Jesus Christus, er war komplett alleine am Kreuz. Von der Welt verlassen, selbst von seinen Jüngern verlassen, hing dort Christus ganz alleine und auf ihm alle Sünde und alle Qual der Hölle. Das haben wir Menschen getan. Aber wisst ihr was? Gott liebt uns. Gott liebt uns so sehr, dass er sich der Welt, uns als Vater offenbart. Gott tritt in die Öffentlichkeit in dem Sinn und sagt, das sind meine Kinder, ich bin ihr Vater. Sie haben das getan, aber ich vergebe ihnen. Und Jesus, der nicht tot blieb, den Tod besiegte, auferstand, seine Gottheit bewies, ist jetzt vor dem Thron des Vaters und verteidigt uns auch noch. Wir, die wir ihm all diese Qualen, all dieses Leid angetan haben. Satan geht zum Kreuz und klagt uns an, sagt, hier, schau mal, was Eduard da getan hat. Und daneben steht auch Jesus und sagt, ja, er hat das getan, aber ich bin für ihn gestorben. Er glaubt an mich, er kennt mich und ich kenne ihn. Und der Vater sagt, ich vergebe ihm. Gott hat mir vergeben. Was für eine Liebe ist das? Eine Liebe, die wir so in der Welt überhaupt nicht kennen. Eine Liebe, wenn wir sie über sie nachdenken, einfach feststellen müssen, wie sehr uns Gott überschüttet. Einerseits, dass ein Vater seinen Sohn sandte für Feinde und andererseits auch noch Jesus, der vor dem Kreuz steht und uns, die wir ihn auf grausame Weise gekreuzigt haben, auch noch verteidigt und für uns als unser Sühnopfer eintritt. Und diese Bibel, das ist der Beweis dafür. Es gibt einen Beweis für all unsere Gräueltaten. Das ganze Gesetz Gottes zeigt, was für Sünder wir sind, wie sehr wir die Hölle verdient haben. Und trotz diesen ganzen Beweisen, trotz all unserer Sünde, offenbart sich Gott uns als Vater und nennt uns seine Kinder. Sünder können zu Kindern Gottes werden. Und nicht anders als Johannes, wenn man über Gottes Liebe nachdenkt, möchte man sagen, seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Welch eine Liebe. Machen wir weitere Beobachtungen im Text. Kinder Gottes ist nicht nur einfach ein Name, den Gott uns gibt. Es ist eine Realität, eine Identität. Ja, ein Name ist zum Beispiel, ich heiße Eduard, Paul ist Paul. Unsere Namen sagen nichts über uns direkt aus. Wenn man aber sagt, ich bin Bruder, Paul ist Bruder, dann ist Bruder wiederum etwas, was eine Beziehung ausdrückt zwischen mir und Paul. Und so ist auch Kinder Gottes nicht einfach ein Name, es drückt etwas aus, es drückt eine Beziehung aus, eine echte Beziehung, die Gott mit der Gemeinde führt. Kinder Gottes können mit ihrem Vater sprechen, sie können zu ihm kommen und genauso wendet sich auch der Vater an uns, seine Kinder. Aber diese Beziehung ist eine Beziehung, die Welt nicht nachvollziehen kann. In der Welt wird der Christ belächelt, wird verspottet. Es ist eine Sache zu sagen, man betet. Verspottet wird, wenn man sagt, ja, ich bete für dich, dann wird man manchmal belächelt. Noch mehr belächelt wird man, wenn man sagt, ja, Gott antwortet mir sogar, Gott spricht zu mir. Die Welt, sie versteht unseren Trost nicht, sie versteht unsere Ruhe, unsere Zuversicht, unsere Hoffnung nicht. Auch wenn wir in schwierigen Situationen stecken, die Welt, sie versteht unsere Freude und Genügsamkeit nicht. Auch wenn uns manchmal nicht viel zur Verfügung steht. Die Welt, sie versteht nicht, warum der Christ nicht die höchsten Gipfel dieser Welt erklimmt. Damit meine ich Karriere, Geld, Macht. Der Christ gibt sich zufrieden mit der weltlichen Schlachtbank, gibt sich zufrieden damit, der Gemeinde zu dienen, weil er weiß, dass sein Lohn nicht hier, sondern dort ist. Ein Christ könnte nicht zufriedener sein in Gott, aber warum ist das so? Warum erkennt die Welt das nicht? Warum versteht uns die Welt nicht? Nun, wir lesen hier im Vers die Antwort. Johannes schreibt in Vers 1, im zweiten Satz, schaut in den Text. Darum erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Die Welt, sie kennt den Vater nicht. Sie hat ihn nicht erkannt. Die Welt, sie kennt diese Beziehung nicht, weil sie die Beziehung nicht hat. Man kann etwas nicht erkennen, was man überhaupt nicht kennt. Ja, man muss einen Menschen gesehen haben, um ihn irgendwo auf dem Bahnhof wiederzuerkennen, wenn man ihn abholt. Man kann auch nicht etwas wissen oder in einem Test wiedergeben, wenn man es nie gelernt, nie gehört hat. Man kennt Sachen nicht, die man nicht kennt. Das hört sich komisch an, aber ist logisch. Und folglich, eben weil die Welt Gott nicht kennt, geht es dem Christen so, wie es ihm in dieser Welt geht. Der Christ wird verspottet, er wird verworfen, er wird vielleicht sogar verfolgt. Und nicht nur vielleicht, in vielen Ländern ist das Realität. Und genauso wenig, wie die Welt Jesus erkannt hat, als Jesus in dieser Welt war, so erkennt man auch den Christen nicht. Aber der Blick auf Jesus Christus, auf seine Wiederkunft, ist das, was uns von all dem, wie es uns in der Welt geht, ablenkt. Der Blick auf Jesus ist das, was uns alles vergessen lässt. Ein Christ, der erwartet nicht viel von der Welt. Das ist aber nicht das, was die Bibel uns lehrt. Die Hoffnung eines Christen ist nicht im Hier und Jetzt, sondern in dem, was sein wird. In dem, was beginnt mit der Wiederkunft Christi und der ewigen Gemeinschaft mit Gott. Das ist es, worauf ein Christ schaut, worauf ein Christ hofft, was ihn prägt, was ihn tröstet, was ihn anspornt, was ihn durch diese Welt durchträgt, dieser Blick auf das, was ihn erwartet. Und deswegen ist meine erste Anwendung für dich heute: Staune. Staune über deine Kindschaft, staune über die Liebe Gottes. Denk darüber nach. Und das meine ich ernstlich, denk darüber nach. Das Nachdenken über das Evangelium, wenn du dir dafür Zeit nimmst, du wirst sehen, dass sich das praktisch auf dein Leben auswirkt. Über das Evangelium nachzudenken, es spornt dich an. Vielleicht fragst du dich ja, warum habe ich irgendwie keine Lust darauf, Bibel zu lesen? Warum habe ich keine Lust darauf, Predigten zu hören? Warum will ich nicht unter Christen sein, die Gemeinde besuchen? Warum will ich nicht gute Lieder hören? Vielleicht, weil du zu wenig staunst, weil du dich zu wenig mit Gott beschäftigst. Mir hat das Musizieren erst Spaß gemacht, als ich angefangen habe, viel zu musizieren. Ähnlich ist auch mit Gott, wenn wir über Gott nachsinnen, es wirkt sich auf uns aus. Deswegen staune über Gott, denk über seine Liebe nach. Und ja, die Welt mag dich verstoßen, aber denk immer daran, dass Gott dich annimmt. Denk daran, dass Gott dein Vater ist, dass du sein Kind bist und dass diese Beziehung das ist, was wirklich zählt, was wirklich Wert hat, weil diese Beziehung ewig ist. Vielleicht geht es dir auch gerade gut. Vielleicht sagst du, ich denke viel über Gott nach, über Jesus. Dann schau auf dein Umfeld. Vielleicht gibt es in deinem Umfeld jemanden, dem du genau darauf die Augen lenken solltest. Vielleicht gibt es jemanden, den du auf Gottes Liebe aufmerksam machen solltest. Jemand, der so voller Sorgen ist, so abgelenkt ist durch diesen brüllenden Löwen, der umherschreitet, sucht, wen er verschlingt, dass er einfach dich als Freund braucht und benötigt, dass du ihn auf Gottes Liebe lenkst. Kommen wir zum vierten Punkt, beziehungsweise heute zweiter Punkt, insgesamt vierter Punkt. Ich hoffe, ihr seid nicht verwirrt. Der vierte Punkt lautet Gleichgestaltung. Gleichgestaltung. Vers 1 hat gerade, den wir uns angeschaut haben, beschrieben, was wir sind. Wir sind Kinder Gottes. Und Vers 2, den wir uns jetzt anschauen wollen, wird beschreiben, was wir sein werden. schauen wir in den Vers 2 und lesen ihn gemeinsam. 1. Johannes 3, Vers 2. Wir lesen. Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgeschaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Kurz der Vers zusammengefasst. Wir sehen hier, dass Kinder Gottes Christus gleichgestaltet sein werden. Wir werden nicht Götter, wir werden aber vom Wesen her Jesus gleich gemacht. Wir werden verherrlichte Leiber haben, so wie Jesus. Wir werden vollkommen gerecht und sündlos sein. Aber schauen wir uns das etwas genauer an. Wenn wir in Vers 2 hineinschauen, dann sehen wir erstmal das, was wir schon beobachtet haben. Johannes, er schreibt hier zu Beginn, Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes. Wir lesen, dass wir Geliebte sind, nicht nur von Johannes, dem Hirten, dem Pastoren, dem Ältesten dieser Gemeinde, sondern wir sind vor allem von Gott geliebt. Wir sind seine Kinder. Und so werden wir auch hier genannt. Johannes schreibt, Geliebte, wir sind jetzt Kinder. In Vers 1 hieß es noch, wir heißen Kinder Gottes und hier nochmal deutlicher, wir sind jetzt Kinder Gottes. Sind kommt von sein. Auch hier sehen wir, Kinder Gottes ist nicht einfach ein Name, das ist eine Identität. Und wir sehen, dass diese Identität auch nicht erst in der Ewigkeit beginnt, sondern schon jetzt angefangen hat, für alle, die gläubig sind. Johannes, er schreibt nämlich, beobachtet in Vers 2, Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes. Der Identitätswechsel eines Menschen, eines Sünders, ist bereits mit Beginn des neuen Lebens fest geworden. Werden wir wiedergeboren, beginnt ein neues Leben mit einer neuen Identität, Kinder Gottes. Und natürlich folgt auf diesen Identitätswechsel Heiligung, geistlicher Wachstum, Verwandlung, also verschiedenste Prozesse. Aber an und für sich sind wir hier und jetzt Kinder Gottes. Das ist unsere Identität. Und all dieser Wachstum eines Kindes hat ein Ziel. Wir wachsen nicht einfach, wir sind nicht Kinder Gottes geworden, einfach so und jetzt passiert nichts mehr und wir warten einfach, sondern unser Wachstum bewegt sich auf einen Moment hinzu. Es ist so, als würdet ihr irgendwie einen Kuchen backen, ganz viele Zutaten zusammenmischen. Ihr habt einen Teig, gießt ihn in eine Form, sitzt vor dem Fenster des Ofens, schaut zu, wie der Teig gebacken wird. Auch Gott mischt nicht einfach Zutaten zusammen und das war's. Sondern unsere Kindschaft hat ein Ziel, bewegt sich auf einen Moment zu, genauso wie der fertige Kuchen, auf den wir warten, wenn wir backen. Und lesen wir von genau diesem Moment, auf den sich Christen hinbewegen. Johannes, er schreibt weiter in Vers 2, schaut mit mir in eure Bibeln. Johannes schreibt, Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes. Und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden. Wenn er offenbar werden wird, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und beobachtet, der Punkt dieses Abschnitts Gleichgestaltung, beobachtet, wir werden ihm, gemeint ist Jesus, gleichgestaltet sein. Die Gleichgestaltung wird stattfinden, wenn Jesus offenbar werden wird. Wenn Jesus wiederkommen wird, dann sind wir gleichgestaltet, dann werden wir gleichgestaltet werden. Jesu Wiederkunft ist so ein bisschen, wir haben bei uns in der Küche so eine Uhr, die man aufzieht, irgendwann klingelt sie und dann wissen wir, okay, der Kuchen ist fertig. Ähnlich ist es auch hier, Jesu Wiederkunft ist wie diese Uhr, die irgendwann klingelt, wir wissen nicht wann, aber zu diesem Zeitpunkt sind wir Christus gleichgestaltet. Aber was bedeutet es überhaupt, Christus gleichgestaltet zu sein? Was heißt das? Und ich möchte zunächst mit den Worten von Johannes beginnen. Denn Johannes schreibt hier in Vers 1 zu Beginn, Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir kennen nicht alle Details unseres Auferstehungsleibs. Wir wissen nicht, was es genau heißt, Christus gleichgestaltet zu sein. Wir wissen nicht, wie groß wir sein werden, wie lang unsere Haare sind, die Farbe der Haare, wie athletisch wir sein werden. Ein paar Muskeln würden mir gut tun im Rücken, meine Haltung verbessern. Vielleicht habe ich sie dann oder nicht, weiß ich nicht. Wir wissen nicht, welche Knochenstruktur wir haben werden, welches körperliche Alter wir haben werden. Habt ihr schon mal gefragt, wie Kinder eigentlich im Himmel aussehen werden oder wie alte Menschen dort aussehen werden? Wir wissen nicht, ob wir alle irgendwie gleich alt oder gleich sein werden, inwiefern wir uns dort auch unterscheiden werden, inwiefern wir uns von unserem jetzigen Leib unterscheiden werden. Aber wir wissen das Wichtigste. Trotz all den Dingen, die noch nicht offenbar geworden sind, das wird offenbar, aber es ist noch nicht offenbar, gibt es eine Sache, die wir ganz deutlich wissen. Johannes schreibt hier davon. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden. Und wisst ihr, liebe Jugend, wenn es eine Sache gibt, die mir in meinen geistlichen Kämpfen, im Umgang mit Versuchungen, mit Sünden, Hoffnung gibt, dann ist es die Zukunft, die mich als Kind Gottes erwartet. Eine Zukunft, in der ich meinen sündigen Leib endlich abschweifen darf und Gott mir endlich einen neuen, sündlosen Leib geben wird. Zu wissen, dass alle Kämpfe auf dieser Erde irgendwann mal Vergangenheit sein werden, tragen mich durch meinen geistlichen Krieg. Zu wissen, dass ein Ende in Sicht ist. Zu wissen, dass es für mich auch Veränderung geben wird, egal wie oft ich falle. Ich weiß, Gott wird mich verändern. Ich weiß es. Ich weiß, ich werde Christus gleichgestaltet sein. Und das gibt mir Hoffnung, wenn ich im Alltag manchmal genau daran verzweifle, weil irgendwie ich kämpfe, gefühlt ändert sich nichts. Aber dann erinnere ich mich daran, ich werde Christus gleichgestaltet sein. Ich werde einen herrlichen Leib haben, ganz wie Christus, ohne Sünde. Ohne Ungerechtigkeit. Wir lesen in der Bibel auch, auf Jesu Wiederkunft folgt ja das tausendjährige Reich, vielleicht nochmal ein Thema für sich, das Millennium. Aber ich fand sehr interessant, darüber nachzudenken, es wird in diesem Millennium Menschen geben, die werden keinen verherrlichten Leib haben. Es wird Menschen geben, die werden in der Zeit geboren, Menschen, die überleben all die Trübsalzeit, all die Schrecken, die wir lesen. Und es wird Menschen sein, sie werden dort sündigen. Ich kann mir nicht vorstellen, nicht zu sündigen. Ich kann mir nicht vorstellen, Sünde zu sehen und selbst nicht zu sündigen. Aber es gibt mir einfach so eine Freude, so eine Hoffnung, dass ich irgendwann mal Sünde vielleicht sehen werde, aber selbst gar nicht mehr sündigen werde, einfach weil es nicht mehr gehen wird. Das gibt mir Hoffnung. Aber das ist nicht die einzige Hoffnung, die wir haben dürfen. Sehr spannend, am Ende von Vers 2, wenn ihr hineinschaut, lesen wir, wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Unsere Gleichgestaltung hängt auch damit zusammen, dass wir Christus sehen werden, wie er ist. Wie kann man das verstehen? Haben Menschen noch nie Jesus gesehen oder Gott allgemein noch nie gesehen? Wie war es mit Mose, dem brennenden Dornbusch? Wie war es mit dem Volk Israel, der Feuer, der Wolkensäule? Am bekanntesten vielleicht der Moment, wo Mose in einem Spalt stand, Gott seine Hand davor hielt und Mose Gott unter vorgehaltener Hand vorbeiziehen sieht, seinen Rücken. Hat Mose etwa nicht Gott gesehen? Und wie ist es mit Jesus Christus selbst? Wie ist es mit den Jüngern? Haben sie nicht Gott gesehen? Haben sie nicht Jesus gesehen, wie er ist? Wir sehen aber, dass Gott stets verdeckt war. Unser Blick auf Gott, auf Jesus war stets getrübt. Ihr könnt es euch aufschreiben, Philipper 2, die Verse 6 bis 7. Aber da heißt es über Christus, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Gott, er wurde wie die Menschen. Er nahm die Gestalt eines Knechtes an, er verdeckte sich. So wie auch Moses Angesicht verdeckt wurde, als Gott an ihm vorbeizog, so war auch Jesu Gestalt, seine Göttlichkeit selbst verdeckt, nicht offenbart. Wo auch immer Gottes Göttlichkeit, sei es im Alten oder Neuen Testament, durchscheint, sieht man auch immer so eine, ja, ich nenne es mal Überforderung der Menschen. Ich weiß nicht, woher diese kindliche Angst herkommt. Ich habe als Kind immer die Angst gehabt, wenn ich Gott sehe, ich bin tot. Entweder kommt von meinen Eltern, aus der Gemeinde selbst. Aber wir sehen auch in der Bibel, wir lesen von den Menschen, die als die Engel gegenüberstanden, sie Angst hatten zu sterben. Sie hatten Angst, Gott zu sehen. Wir lesen, wie Menschen so eine Furcht hatten. Aber es wird ein Tag kommen, an dem Jesus auf die Erde zurückkehrt, wir einen feuerfesten Leib bekommen, wir nicht verglühen, wenn wir Gottes Herrlichkeit sehen würden. Wir werden einen feuerfesten Leib bekommen, der geeignet ist, um Gott zu sehen, wie er ist. Ein Leib, mit dem wir Christus sehen dürfen. Wir sehen heute von Jesus so viel, wie wir ertragen können. So viel, dass wir daran nicht kaputt gehen. Aber es wird einen Tag geben, an dem werden wir die volle Bandbreite Gottes sehen. Was bedeutet das? Wie kann man sich das vorstellen, dass unser Blick getrübt ist? Ich habe ein etwas schwierigeres Beispiel gewählt. Unser Blick auf biblische Lehren zum Beispiel ist oftmals durch unsere Sünde getrübt. Was meine ich? Nehmen wir zum Beispiel die Lehre darüber, dass es in der Ewigkeit nur Freude geben wird. Alle Tränen, alle Traurigkeit wird Vergangenheit sein. Und worüber sind wir im Hier und Jetzt zum Beispiel traurig? Ich bin persönlich traurig über Mitmenschen, die in der Hölle bereits, wovon ich ausgehe, sind. Menschen, die Gott nicht zu Lebzeiten angenommen haben. Ich bin darüber traurig. Es ist eine Sache, sich darüber zu freuen, dass zum Beispiel der Satan in der Hölle sein wird. Er ist dort kein Herrscher oder irgendwas. Er wird dort genauso seine Strafe bekommen. Aber wie wird es in der Ewigkeit sein, wo es keine Traurigkeit, keine Tränen gibt, Tränen, die wir jetzt vielleicht gerade hin und wieder vergießen, wenn wir an Mitmenschen denken, die Gott noch nicht angenommen haben, also noch leben, aber Gott noch nicht angenommen haben. Wie wird es im Himmel sein? Werden wir da nicht traurig sein? Werden wir nicht weinen? Tatsächlich nicht. Aber es ist so schwer vorzustellen, sich über Gottes Gerechtigkeit in so einem Maße zu freuen, dass man nicht mehr traurig ist über Mitmenschen in der Hölle. Aber wenn wir Gott sehen werden, wie er ist, wenn wir genauso auf Sünde blicken werden, wie schlimm, wie schrecklich Sünde ist, so wie Gott auf Sünde blickt, dann werden wir Gottes Gerechtigkeit mit ganz anderen, ungetrübten, ohne verstaubten Augen sehen. Und so geht es mit vielen verschiedenen Dingen. Auf viele Lehren sind wir einfach getrübt. Wir können sie nicht mit klaren Augen sehen. Der Punkt etwas zusammengefasst. Die Hoffnung eines Christen liegt nicht in dieser Weltzeit, sondern in dem Moment, wo wir Christus gleichgestaltet sein werden, wo wir verherrlichte Leibe haben, ohne Sünde. Auf diesen Moment blickt der Christ. Dieser Moment gibt ein Christen in seinen geistlichen Herausforderungen, seinen Schwierigkeiten, seinen Kämpfen, seinen Ablenkungen, das ist es, was dem Christen Hoffnung gibt. Das ist es, was der Christ anschauen darf und soll in dieser Welt. Schauen wir auf diesen Tag, dann befeuert es unseren Eifer, unseren Wandel im Gott. Ebenfalls wird unser Eifer dadurch befeuert, dass wir irgendwann Jesus wirklich sehen werden, wie er ist. Nicht getrübt, sondern ganz klar und deutlich. Meine Mutter erzählte mir von einem Mädchen aus ihrer Schulzeit. Sie dachte die ganzen ersten Lebensjahre, dass Sonne und Mond einfach nur irgendwelche hellen Flecke am Himmel sind. Und irgendwann kam sie in die Schule und da hat man herausgefunden, dass sie nicht blind ist, aber sehr schlecht sehen kann, dass sie eine Brille braucht. Das hat man die ganzen ersten Jahre bis zur Schule überhaupt nicht gemerkt. Und auch wir Christen sind zu einem gewissen Grad einfach blind. Wir sehen nur irgendeinen hellen Fleck. Aber es wird ein Tag kommen, da werden wir nicht mehr blind sein, werden Gott in voller Pracht bestaunen dürfen. Wir werden endlich unseren Freund sehen, wie er uns anlächelt und sich freut, dass wir endlich bei ihm sind. Auch hier wieder eine Anwendung, ähnlich zur ersten Anwendung, die große Anwendung dieses biblischen Kontexts. Schau auf Jesus. Schau, wer er ist, eifere schon jetzt nach der Gleichgestaltung. Denk darüber nach, wer Jesus ist. Studiere ihn in der Bibel. Beobachte Jesu Wandel. Studiere die Evangelien. Lies sie. Denk darüber nach. Schau dir an, was du sein wirst. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Mich motivieren Nachherbilder immer sehr. Es gibt ja manchmal, sei es beim Sport oder auch irgendwelchen anderen Dingen, gibt es oftmals diese Transformationsbilder, Videos, wo man sieht, was möglich ist, was erreicht wird, und das spornt einen einfach an. Und guckt euch dieses Nachherbild an. Schaut euch an, was ihr sein werdet. Und lasst euch von genau dem anspornen. Kommen wir zum fünften Punkt für heute. Zum dritten Punkt, aber insgesamt fünften. Im ersten Vers haben wir angeschaut, was wir sind, Kinder Gottes. Gerade eben haben wir beobachtet, was wir sein werden. Und jetzt wollen wir noch sehen, was wir sein sollten, was wir tun sollten. Deshalb ist unser fünftes Merkmal Heiligung. Im Hinblick auf Jesu Wiederkunft ist das fünfte Merkmal eines Christen Heiligung. Lesen wir dazu Vers 3. 1. Johannes Kapitel 3, Vers 3. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich, gleich wie auch er rein ist. Der Vers wieder ganz kurz erklärt. Christus ist rein, er ist heilig. Wir haben uns letzte Woche, ich habe heute kurz wiederholt, uns auch über Gerechtigkeit Gedanken gemacht. Gerechtigkeit ist eher eine etwas äußerlich Sichtbares, eine äußere Haltung. Aber Reinheit, über die wir gleich sprechen werden, ist eher eine innere Haltung. Natürlich sieht man auch, wenn etwas sauber ist, aber Reinheit ist eher etwas, was von innen beginnt und nach außen durchdringt. Und so wie Christus rein ist, so reinigt sich auch ein Christ in diesem Vorbild, gedrungen durch die Hoffnung auf Jesu Wiederkunft. Aber beobachten wir das etwas genauer in dem Vers. Zunächst lesen wir in Vers 3, schaut mit mir in den Vers, dort steht, und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat. Johannes schreibt hier über Menschen, die tatsächlich eine feste Hoffnung haben. Eine wirklich reelle Hoffnung. Menschen, die sehnsüchtig, voller Zuversicht auf diesen Tag warten. Und wer sonst, wenn nicht die Kinder Gottes, könnten hier gemeint sein? Kinder warten auf ihren Vater, egal wie lange es dauert. Sie warten nicht auf fremde Väter. Außer ihr Vater hat ihnen gesagt, der und der kommt, der und der wird dich abholen, hier ist ein Bild, so sieht er aus. Wenn er kommt, um dich zu holen, folge ihm. Und unser himmlischer Vater, er sendet seinen Sohn. Die ganze Schrift stellt uns Jesus Christus vor und wir wissen ganz genau, wer da kommt. Und wir wissen ganz genau, dass er kommt. Und Kinder Gottes, sie warten geduldig auf Jesus, der vom Vater gesandt wurde und wiederkommen wird. Es ist keine Option, kommt er nicht, er kommt. Und das betrifft jeden. Die Frage ist, in welcher Beziehung wirst du zu Jesus stehen, wenn er kommt, um seine Gemeinde abzuholen? Wirst du dazugehören? Wirst auch du abgeholt werden oder nicht? Aber kommen wir zur Gemeinde. Wir sehen, dass die Sehnsucht der Kinder Gottes, derjenigen, die Hoffnung haben, keine Sehnsucht, keine Hoffnung ist, die unsichtbar bleibt. Man sieht Menschen an, zum Beispiel, dass ihnen eine Hochzeit bevorsteht. Sie verwandeln sich, sie ändern sich, man sieht ihre Freude, ihre ganze Vorbereitung, man sieht, wie sie sich eigentlich treffen wollen. Man sieht diese Hoffnung auf diesen Tag im Leben von zwei Verlobten. Und so ist es auch bei Kindern Gottes. Man sieht, dass sie sich vorbereiten. Man sieht, dass sie sich einstellen auf Jesu Wiederkunft. Dieses Ereignis spornt sie an. Und wir lesen hier, auf welche Art und Weise. Johannes schreibt hier: Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich, gleich wie auch er rein ist. Gleich wie Jesus rein ist, reinigen sich auch seine Kinder. Gottes Kinder wissen, dass der Herr, dass Jesus heilig und rein ist. Und auch sie streben danach. Wer seine Hoffnung auf Jesus fixiert, kann nicht anders, als sich von Sünde zu trennen. Wir wissen natürlich, dass Reinigung etwas Passives ist, dass Gott uns reinigt. Aber das nimmt nicht unsere Verantwortung weg, aktiv Buße zu tun, uns einzubringen in diese Reinigung. Ich möchte mit euch einmal zurückblättern und in 1. Johannes Kapitel 1 in den Vers 9 schauen. Dieser größere Abschnitt ist mein bisher Lieblingsabschnitt aus 1. Johannesbrief. Wir lesen dort von Kennzeichen von Christen, wie ihr Leben aussieht. Und ein Kennzeichen eines Christen ist, wenn wir hier in Vers 9 schauen, 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und zwei Verse zuvor, in Vers 7, schau doch da nochmal hinein. Dort lesen wir: Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Was haben wir in diesen zwei Versen gesehen? Einerseits, dass ein Christ Buße tut und in Folge vergibt Gott nicht nur, sondern er reinigt auch. Buße führt nicht nur dazu, dass Gott uns vergibt, sondern auch, dass wir in Folge gereinigt werden. Und in Vers 7 haben wir auch gesehen, was ein Christ tut, um gereinigt zu werden. Dort haben wir gelesen, wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft. Ein Christ, er stellt sich in die Gemeinschaft mit Gott. Ein Christ, er flieht nicht vor Gott wegen seiner Sünde. Er geht vielmehr zu Gott hin. Ein Christ, er lebt nicht im Finsteren, er lebt nicht im Dunklen. Ich brachte damals das Beispiel, als ich irgendwann älter wurde und angefangen habe zu sündigen, bewusster. Ich habe oft die Tür im Zimmer zugemacht. Ich wollte nicht, dass irgendjemand reinguckt und sieht, was ich mache, wie ich meine Zeit vertreibe. Ich habe die Tür geschlossen, um mich abzukapseln von meinem Umfeld. Ein Christ tut das nicht mit seinem Vater. Ein Christ, er lebt mit einer offenen Tür. Er lässt Gott in sein ganzes Leben hineinschauen und hat Gemeinschaft mit Gott. Er lässt sich von Gott alle Sünden aufzeigen, allen Staub aufzeigen. Und Gott ist nicht nur einer, der dann in deine Wohnung kommt, wenn du ihm die Wohnungstür aufmachst und den ganzen Dreck beurteilt. Er reinigt dich, er packt mit an, er hilft dir, deine Wohnung sauber zu machen. Mal zusammengefasst, ein Christ, der lebt in Gemeinschaft mit Gott, er geht zu Gott hin, er zieht sich zu Gott hin, um dort Buße zu tun und durch Jesus Christus, durch sein Blut gereinigt zu werden. Jesus Christus, er kommt wieder. Und dieses besondere Ereignis drängt die Gemeinde, die Kinder Gottes dazu, sich zu reinigen, sich sauber zu machen. Ja, wie zu einer Hochzeit, man sich vorbereitet, sich sauber macht, so ist auch ein Kind Gottes dadurch gekennzeichnet, dass er sich von Sünde reinigt, von Sünde trennt und gegen Sünde kämpft. Und ich möchte auch hier mit einer Anwendung schließen. Und ich möchte an den verlorenen Sohn erinnern. Könnt die Geschichte gerne zu Hause nachlesen, aber wer es zeitlich schafft, Lukas 15. Ich will nur eine winzige Beobachtung machen. Lukas 15, Vers 17. In Vers 17, wer die Geschichte im Kopf hat, ein Sohn, der seinen Vater verlässt, der sein Erbe nimmt, es verprasselt, in Sünde lebt. Und in Vers 17 sehen wir Umbruch. Und wir sehen, womit dieser Umbruch in seinem Leben beginnt. Lukas 15, Vers 17, wer es offen hat, schaut hinein, womit beginnt dieser Umbruch? Er kam aber zu sich selbst. Man überliest das richtig schnell. Aber denkt man darüber nach. Er kam zu sich selbst. Damit begann seine Veränderung, seine Buße, seine Reinigung. Wir erinnern uns auch, wie sein Vater ihn empfing. Mit Freude, nicht mit Traurigkeit, mit einem Lächeln. So wie Gott auch uns empfangen wird. Aber es beginnt beim Sohn damit, dass er in den Spiegel blickt. Dass er mal all die Ablenkungen, all das Schöne, was die Welt uns vielleicht auch andrehen mag, er legt das alles beiseite, er stellt sich vor den Spiegel, schaut sich selbst an, das, was Augen sonst nicht tun können. Augen sehen alles außer sich selbst. Und er stellt sich vor den Spiegel, tut das, was man sonst nicht kann und schaut sich selbst an und erkennt seine Sünde, erkennt seine Fehler, erkennt, wie sehr er sein Vater enttäuscht hat. Und er tut Buße, kommt zum Vater, lässt sich reinigen. Und gleicherweise dürfen auch wir dem folgen, zu uns selbst kommen, auch hier wieder nachsinnen. Ich möchte da so für kämpfen, dass dieses Nachsinnen zu uns zurückkommt. Denkt darüber nach. Ich las die Woche von John Bunyan. Ich wusste, dass er sehr, sehr arm war. Aber ich wusste nicht, wie arm er war. Ich habe in meinem Schrank zu Hause, glaube ich, 300 Bücher. Und ich las, dass John Bunyan zwei Bibeln hatte und zwei Bücher, die seine Ehefrau in die Ehe mitgebracht hat. Das war alles, was er hatte. Zwei Bibeln und zwei Bücher. Und doch liest man seine Werke und ist einfach so erstaunt, wie Gott ihn gesegnet hat. Und wir sollten mehr Zeit wie John Bunyan damit verbringen, einfach nachzudenken, im Wort Gottes zu sein, statt einfach immer nur zu lesen, zu lesen, zu lesen. Lesen ist gut, lesen ist wichtig. Aber wir brauchen auch einfach Zeit, wo wir in uns gehen, in den Spiegel schauen und uns auf Sünden untersuchen. Ich möchte mit einem Gebet schließen, dürft aufstehen. Wir wollen gleich noch ein Lied singen. Herr, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, Herr, dass wir nicht in Dunkelheit leben. Ich danke dir, Herr, dass du uns Licht gibst und ein Licht, auf das wir auch jetzt schon schauen dürfen. Und ich bitte dich, dass wir uns auf deine Wiederkunft freuen, dass wir über sie nachdenken und uns über dieses Nachdenken verändern lassen, Herr. Ich bitte dich, dass wir uns Zeit zum Nachsinnen einplanen, auch über die heutigen Verse nachdenken, über die Merkmale von Christen, sei es das Ausharren, die Gerechtigkeit, sei es das Staunen, die Gleichgestaltung, aber auch die Reinigung. Herr, ich bitte dich, dass wir uns darin prüfen und dass wir uns ins Licht stellen, da wo du bist, Gemeinschaft mit dir üben, Buße tun, uns von dir reinigen lassen, Herr. Bitte hilf uns dabei und verändere auch alle Herzen, die dazu noch nicht in der Lage sind, Herr. Schenke neues Leben, Herr, denen, die noch tot sind. Offenbar dich denen, die dich noch nicht kennen, Herr, dass sie dich sehen, Herr, als der, der du bist. Herr, ich bitte dich, dass die, die dich nicht kennen, zum Glauben kommen, Herr, und mit mir mit diese Freude teilen, Herr, auf diese Ewigkeit, auf deine Wiederkunft, Herr, wo du uns als Freund begegnest, als unser Bräutigam, Herr. Ich danke dir für die Hoffnung, die wir haben dürfen, dir gleichgestaltet zu sein, dass all die geistlichen Kämpfe, all die Sünde, all die Ungerechtigkeit, die uns plagt, ein Ende haben wird, Herr. Ich kann es mir nicht vorstellen, aber ich darf einfach jetzt schon darüber staunen, über deine Verheißungen, Herr, die uns so sehr trösten und durch diese Weltzeit durchtragen. Herr, bitte richte auch jetzt beim Lied noch unsere Gedanken auf dich hinaus und lass dieses Wort von heute auch noch in unseren Herzen, in unseren Gedanken widerhallen. Amen.